Stimmt, wir sind jetzt mitten in der Adventszeit, Weihnachtszeit und das ist hektisch. Verlassen wir jetzt in Gedanken kurz diese Zeit und machen eine kleine Zeitreise in die Zukunft, ins Jahr 2017. Wenn dann Angela Merkel wiedergewählt wurde und ihre vierte Amtszeit als Bundeskanzlerin antritt, wenn Donald Trump der Präsident der USA ist, und Bedford Strom als Vorsitzender des obersten Rates, des obersten Gremiums der evangelischen Kirche weiterwaltet. Papst Franziskus kümmert sich um die Belange der katholischen Kirche. René Winkler ist dann in seiner zweiten Amtszeit als Direktor von Krishna International tätig. Und Frau Schaab ist hier als Bürgermeisterin in Schotten und kümmert sich um die Belange von Schotten und allen Bürgern. Und genau dann hört Karl-Heinz Apfel die Stimme Gottes. Gott spricht zu ihm und gibt ihm einen direkten Befehl und Auftrag. So kommt Karl-Heinz aus dem abgeschiedenen Wald, wo er war und gelebt hatte, und geht dann an den Niedermoser See bei Gedern. Dort tauft er wie wild Menschen. Er ruft lautstark allen Menschen zu, dass sie an das Gericht Gottes denken müssen, das kommen wird. Und er verbreitet seine Predigten über alle Medienkanäle, die es gibt. Dabei ist er in seiner Art und seiner Botschaft so penetrant und direkt, dass sich jeder an den Kopf greift und ihn nur noch schütteln kann. Trotzdem gehen da Leute hin. Menschen aus Schotten, aus Gießen, sogar aus Frankfurt und noch weiter. Würden Sie dahin gehen? Würden Sie ihm zuhören? Ich vermute mal, wir alle würden denken, also das ist ein Spinner oder sogar ein Sektierer, also das weiß man ja nie so genau, was der da so erzählt. Aber Sie alle haben heute Morgen Ihr gemütlich warmes Bett verlassen, Ihre warme Wohnung haben Sie auch hinter sich gelassen und sind hierher in den Gottesdienst gekommen. Sie haben sich aufgemacht, weil Gott Ihnen wichtig ist. Und genau das, diese Situation, haben die Menschen zur Zeit von Christus auch erlebt. Lukas berichtet über das Geschehen in seinem Evangelium im dritten Kapitel in den Versen 1 bis 14. Im 15. Jahr der Herrschaft des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Statthalter in Judäa war und Herodes Landesfürst von Galiläa und sein Bruder Philippus Landesfürst von Iturea und der Landschaft Trachonitis, und Lysanias, Landesfürst von Abilene, als Hannas und Kaiphas Hohepriester waren, da geschah das Wort Gottes zu Johannes, dem Sohn des Zacharias, in der Wüste. Und er kam in die ganze Gegend um den Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Wie geschrieben steht im Buch der Reden des Propheten Jesaja: Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Bereitet den Weg des Herrn und macht seine Steige eben. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was krumm ist, soll gerade werden und was uneben ist, soll ebener Weg werden. Und alle Menschen werden den Heiland Gottes sehen. Da sprach Johannes zu der Menge, die hinausging, um sich von ihm taufen zu lassen: Ihr Schlangenbrut, wer hat denn euch gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, bringt rechtschaffene Früchte der Buße und nehmt euch nicht vor zu sagen: Wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott kann dem Abraham aus diesen Steinen Kinder erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Und die Menge fragte ihn und sprach: Was sollen wir tun? Er antwortete und sprach zu ihnen: Wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keines hat. Und wer zu essen hat, tue ebenso. Es kamen auch die Zöllner, um sich taufen zu lassen, und sprachen zu ihm: Meister, was sollen denn wir tun? Er sprach zu ihnen: Fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist. Da fragten ihn auch die Soldaten und sprachen: Was sollen denn wir tun? Und er sprach zu ihnen: Tut niemandem Gewalt oder Unrecht und lasst euch genügen an eurem Sold. Johannes hatte also den Auftrag bekommen, Christus den Weg zu bereiten. Und er hat diese Botschaft dann auch ganz deutlich verkündigt und ausgeführt. Er hat gesagt: Bereitet Christus den Weg, denn er kommt bald. Aber wem gilt denn eigentlich dieser Ruf? Wer wird eigentlich im Bibeltext angesprochen? Das ist im ersten Augenblick eigentlich mal ganz einfach und klar, denn der Text beschreibt ganz genau, wer der ist, welcher von Gott angesprochen wurde. Es ist Johannes. Und er gibt sogar Auskunft darüber, wann das geschehen ist. Wann er tätigt wurde. Mit all der Nennung der verschiedenen Herrscher und der verschiedenen Namen wurde ganz klar aufgezeigt: Das ist dann zu diesem Zeitpunkt geschehen. Ihr könnt es geschichtlich nachverfolgen. Johannes ist also wirklich der Wegbereiter Gottes. Er ist der aus dem Alten Testament angekündigte Prophet und Wegbereiter, welcher vor Christus auftreten muss, der zuerst kommen muss. Was muss das für eine Ehre gewesen sein für Johannes? Ein Pionier für Gott zu sein. Es ist die gleiche Ehre, die Gott auch uns gibt, als seine Kinder und Wegbereiter in der heutigen Welt, in unserem Umfeld. Auch da dürfen wir Pioniere sein. Bei Johannes waren vielleicht die Umstände, wie er gerufen wurde, ein bisschen anders oder ein bisschen spezieller. Er lebte vor dem Ruf abgeschieden in der Wüste oder in der Einöde. Er war allein. Und da ruft ihn Gott. Er spricht zu ihm: Mach dich auf und rufe den Menschen lautstark zu, das, was ich dir sagen werde und das, was ich dir aufs Herz lege. Denn du bist mein Herold. Also, rufe lauter als alles andere, was da tönt. Denn du bist nicht nur irgendein Herold, du bist der Herold des allerhöchsten Machthabers. Alle Welt soll das vernehmen. Denn es gibt keinen größeren oder stärkeren als den, vor dem du hergehst. Nicht der römische Kaiser kann sich mit ihm messen, noch die jüdischen regionalen Fürsten. Nicht einmal die geistlichen Führer des jüdischen Volkes sind angesprochen oder sogar damit gemeint. Niemand von ihnen. Johannes soll den ankündigen, der alles in sich vereint. Die geistliche wie auch die politische Führung. Darum hat auch Lukas diese beiden Ämter vor der Nennung von Johannes aufgeführt, zum zeigen, in Jesus kommt beides zusammen. Alles ist im neuen Herrscher beisammen. Und er vereint auch die Juden und die Heiden. Einfach wirklich alles. Das kann eben nur der Messias sein. Niemand anders hat es bis jetzt gegeben und wird es auch geben als Jesus Christus. Nun geht der Ruf nicht einfach nur an Johannes und gilt nur für ihn und dann können wir sagen, gut, diese Seite reißen wir raus oder den Text gilt nicht für uns. Sondern es sind alle aufgerufen. Der Ruf, dem Herrn den Weg zu bereiten, der gilt für uns alle. Alle sollen angesprochen sein und zu Gott kommen. Deswegen predigt Johannes und spricht von der Umkehr zu Gott. Er legt den Menschen die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden aufs Herzen. Er muss von dem erzählen, was Gott ihm aufs Herzen gelegt hat. Denn das war die Aufgabe, die auch Gott ihm gegeben hatte. Johannes sollte alle Menschen aufrufen und ihnen zeigen, schaut, so wie ihr lebt. Ihr seid in Sünde. Ihr lebt nicht bei und mit Gott. Ihr seid immer noch von ihm getrennt, trotz allem, was ihr versucht habt. Und gleichzeitig durfte Johannes aufzeigen, kommt zu Gott, kehrt zu ihm um, Gott will euch vergeben. Tut Buße, bereut eure Verfehlungen, sagt es Gott und lasst Gott in eure Herzen. Lasst ihn euer Herz reinigen und Gott wird euch vergeben. Deswegen sagte Johannes, ihr, die in der Gottesferne lebt, erkennt dies. Kehrt zu Gott um, bereitet dem Herrn den Weg und macht ihm Platz. Warum sagt jetzt eigentlich Johannes, dass Christus Platz gemacht werden soll? Das ist eigentlich das ganz Grundsätzliche und Essentielle beim ganzen Sein als Christ. Dass wir Christus Platz machen, dass wir ihm den Platz in uns lassen, in unserem Leben, in unserem Alltag. Und dass wir immer bei ihm sind. Es dreht sich alles darum. So kann es auch manchmal nötig sein, wie es auch Johannes dann gemacht hat, dass harte Worte verwendet werden müssen, um auf Missständnisse hinzuweisen. Aber eben trotzdem, in Liebe und Mitgefühl soll das rübergebracht werden. So wie es auch Johannes gemacht hat. Johannes predigt ja die Umkehr zur Buße und zur Sündenvergebung. Also er zeigt auf, es geht weiter, das ist positiv. Er zeigt ihnen in Liebe, er möchte, dass jeder umkehrt und bei Gott ist. Und das müssen wir im Folgenden immer im Hinterkopf behalten. Johannes empfängt das alle, die zu ihm kommen. Wohlgemerkt, all diese Menschen, die kommen zu ihm hinaus, in die Einöde, in die Gegend rund um den Jordan. Sie verlassen ihre Häuser, sie verlassen die Städte. Johannes geht in keine Stadt hinein und predigt dort. Und da empfängt Johannes sie mit den Worten, ihr Schlangenbrut, ihr Heuchler, ihr irrt euch, wenn ihr meint, dass ihr bei Gott seid. Ihr irrt euch, wenn ihr meint, zu Gott zu gehören. Ihr seid nicht die Nachkommen der Frau, von welcher Gott beim Sündenfall gesprochen hat, sondern, so wie ihr lebt, seid ihr Nachkommen der Schlange. Gott hat ja nach dem Sündenfall zu der Schlange gesagt, das steht im 1. Buch Mose im 3. Kapitel im Vers 15, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinen Nachkommen und ihren Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Johannes zeigt also auf, nur weil ihr von Geburt auf zum jüdischen Volk gehört, nur weil ihr sagt, dass ihr Nachkommen von Abraham seid, seid ihr nicht gerettet. Eure Taten sagen etwas anderes. Ihr gehört laut denen nicht zu Gott, sondern zur Schlange, zum Bösen. Und das zeigt auf, ihr seid nicht gerettet. Es kann jetzt sein, dass Sie heute Morgen in den Gottesdienst gekommen sind, weil Gott Ihnen wichtig ist. Vielleicht, weil Sie Fragen haben und mehr von ihm erfahren möchten, mehr lernen möchten, mehr ihn kennenlernen möchten. Und nun kommt so etwas. So ging es sicher auch den Menschen, die zu Johannes gekommen sind, die ja nicht zu Gott gehen wollten, und dann empfängt er sie mit den Worten, ihr Schlangenbrut, so richtig eins mit dem Vorschlaghammer auf den Hinterkopf. Lassen wir aber einmal den Gedanken von Johannes zu und fragen uns, was wäre, wenn Gott jetzt gleich in der nächsten Sekunde da wäre? Was ist, wenn er plötzlich vor uns steht? Was sagen wir dann? Was sage ich dann? Dass ich ein perfektes Leben geführt habe? Nein, das kann ich nicht sagen. Ich mache jeden Tag Fehler. Ich verstoße immer wieder gegen die Regeln von Gott, all das, was er uns geboten hat. Also kann ich es nicht sagen. Und mir sagt auch Gott nicht, du hast ein perfektes Leben geführt, du hast, bei dir ist alles in Ordnung. Er ist nicht jemand, der einem in eine falsche Sicherheit lullt, einschläfert, der einem den Kopf krault, auch wenn man es gerne selber hätte. Es wäre doch schön, wenn man sagen würde, ja, schau mal, ist alles in Ordnung, ist alles gut, das bekommen wir schon hin. Das macht er nicht, sondern er fordert heraus. Er will uns dazu bringen, genau hinzuschauen. Hinzuschauen auf unser eigenes Leben. Damit wir selber erkennen, wo wir Fehler haben, wo etwas nicht in Ordnung ist. So, dass wir zu ihm umkehren, ihm von den Fehlern beichten können und ihn um Vergebung und Hilfe bitten. Und Gott, er vergibt und hilft uns. Er fängt dann an, die Missstände zu beheben. Wenn ich das nun tue, dass ich einfach das Gott so sage, bin ich dann gerettet? Sind wir dann auf der richtigen Seite und glauben wir dann das Richtige? Es gibt einen Weg, um das zu überprüfen. Denn den richtigen Glauben kann man an den Früchten erkennen. An dem, was wir sagen, was wir machen, was wir tun und was wir sind. Wir erkennen es selber, wenn wir uns selber reflektieren, wenn wir uns selber beobachten und anschauen. Oder wir haben auch die Möglichkeit, jemand anders um ein Feedback zu fragen. Und zu fragen, schau mal, wie siehst du mich? Denn der andere, der hat eine andere Sichtweise. Er kann mir schneller erkennen und besser erkennen. Ja, da sind Früchte vorhanden, die auf den Weg deuten, den du mit Gott gehst. Und er kann es mir dann auch richtig vermitteln, ob ich wirklich zu Gott gehöre oder nicht. Er kann es mir sagen, ungeschönt und in Liebe. Das Früchtebringen ist also wichtig, so wichtig, dass es auch Johannes seinen Zuhörern aufs Herz legt. Bringt Früchte. Und die kamen ins Fragen. Was sollten sie denn jetzt tun? Sie wussten es nicht. Und sie fragten sich jetzt aber auch nicht einfach nur untereinander und haben getuschelt, sondern sie sind direkt zu Johannes hin und haben gefragt, Johannes, sag uns bitte, was sollen wir tun? Was sollen wir machen? Was bedeutet das für uns konkret? Und Johannes, der hat auf die Frage hin gleich losgelegt und sagte, ändert euer Leben. Werft alles Alte weg. Macht eine 180-Grad-Drehung. Gebt eure Jobs auf. Verschenkt alles, aber auch wirklich alles, was ihr habt. Und dann geht in die Wüste. Ernährt euch nur noch von dem, was Gott euch gibt. Also von Heuschrecken, Honig und Wasser. Denn so hat ja auch Johannes gelebt. Hat das Johannes wirklich den Menschen gesagt? Nein, natürlich nicht. Er verlangt nicht große Dinge. Er fordert nicht, dass sie ihr Leben sofort verändern sollen. Sondern Gott gibt den Menschen durch Johannes kleine Aufgaben. So sagt Johannes an all seine Zuhörer, die zu ihm gekommen sind, dass sie ihre Kleidung und ihre Nahrung miteinander teilen sollen. Sie sollen es miteinander teilen und füreinander da sein. Fürsorge tragen. Dabei sagt er aber nicht, gebt alles weg, was ihr habt, sondern er richtet sich dabei an die, die mehr als genug haben. Gebt, wenn ihr mehr Mäntel als einen habt, jemand anderem, der keinen habt, einen ab. Und das Gleiche gilt dann auch fürs Essen und Trinken. Wenn ihr mehr als genug habt, gebt jemand, der zu wenig hat, auch etwas ab. Teilt miteinander. Jetzt könnte man fragen, wieso nennt er eigentlich genau diese beiden Beispiele? Die Zuhörer waren ja zu ihm hinaus in die Einöde gekommen. Wer schon einmal in Israel war oder in einem ähnlichen Land, so vom Klima her, der weiß, dass abends es sehr schnell sehr kühl werden kann. Und so war es damals üblich, dass die Leute, wenn sie auf Reisen gingen, wenn sie ihre Städte und Häuser verließen, dass sie mindestens 2 Mäntel mitgenommen haben, um sich warm zu halten in der Nacht. Und natürlich nahmen sie auch für längere Reisen Proviant mit, da sie einfach nicht sagen konnten, gut, also deinem nächsten Dorf oder um die nächste Ecke, da gibt es sicher einen Supermarkt, da kann ich mich wieder neu eindecken. Sondern sie mussten rechnen, ich habe diese Strecke zu bewältigen. Was brauche ich dafür? Das sollte ich mitnehmen. Also die Sachen, die Johannes genannt hat, das waren Sachen, die sie sofort umsetzen konnten. Es war eigentlich in 5 Minuten erledigt. Und schon haben sie einen Schritt unternommen. Nun gab es auch 2 Gruppen mit spezielleren Menschen. Die wussten, also so vom Ansehen her in der Gesellschaft, das, was die Gesellschaft über uns denkt, da sind wir unterste Schublade, da sind wir unterstes Niveau. Wir gehören eigentlich zum Abschaum. Denn sie hatten auch sehr viele Fehler. Und so fragten ihn auch die Zöllner, was sie denn tun sollten. Reicht einfach da das Teil? Oder was sollten sie sonst tun? Und da hat ihnen Johannes nicht gesagt, gebt eure Jobs auf, ändert euch, sondern, dass sie sich mit ihrem Lohn zufrieden geben sollen und nicht beim Eintreiben der Steuern noch etwas draufschlagen sollten für in die eigene Tasche, sondern sie sollten einfach ehrlich und treu sein. Das, was ihnen aufgetragen wurde, zu verlangen, das sollten sie verlangen und dann mit ihrem Lohn zufrieden sein. Und die Soldaten? Bei ihnen kam noch zusätzlich hinzu, dass die Soldaten meistens, also zu der Zeit, meistens eigentlich Griechen, Römer oder sonstige Ausländer waren. Denn die Juden oder die Israeliten, die waren aufgrund ihres Glaubens von der Militärdienstpflicht befreit. Also im Römischen Reich. Und ihnen hat Johannes jetzt auch nicht gesagt, drückt euch vor eurem Dienst und schließt euch dem jüdischen Volk an. Sondern er sagt ihnen, gebt euch mit eurem Sold zufrieden. Und missbraucht nicht die euch anvertraute Macht der Waffengewalt. Also alles, was Johannes da geraten hat, waren kleine Aufgaben, welche leicht und sofort umzusetzen waren. All diese Menschen sollten kleine Schritte gehen, kleine Glaubensschritte. Sie sollten nicht den Berg, den riesigen Hügel oder riesige Berge versetzen oder einebnen, auch wenn man dies vom Text her vielleicht so verstehen könnte, sondern sie sollten anfangen, Kieselsteine vom Berg wegzutragen und damit anfangen, das Tal auszugleichen. Um damit beim Bild aus dem Bibeltext zu bleiben, vom Einebnen. Aber sie sollten eben anfangen, sich im Kleinsten zu ändern. Sie sollten etwas tun. Und so eben wirklich anfangen, im eigenen Leben Gott den Weg zum Herz zu ebnen und ihm Raum zu verschaffen. Und das gilt auch für uns. Auch wir sollen Gott in unser Herz hineinlassen, ihm den Weg zu unserem Herz ebnen. Und das dann auch wirklich tun. Also wenn Gott uns ruft. und sie den Schritt zu ihm noch nicht gewagt haben, dass sie dann diesen Schritt wagen, auf ihn zugehen und sagen, Gott, ja, komm in mein Herz hinein. Christus, komm. Und dann, dass wir dann auch Glaubensschritte vorwärts tun und sie im Alltag umsetzen. Da, wo Gott uns hingestellt hat. In der Familie, in dem Job, an dem Ort, wo wir sind. Dass wir dann dort wirklich Beispiele werden, was gute Christen ausmacht, was Christen ausmacht, was Christen sind. Dass andere Menschen an uns erkennen können, was das ist. Und dass wir so anfangen, alle unseren Mitmenschen einfach durch unser Sein dauernd zuzurufen, ebnet Gott den Weg. Amen.